Heute bei «Apropos» die politische Krise in Deutschland. In Deutschland ist die Regierungskoalition die Ampel zerbrochen. Und zwar mit einem Knall.
Bundespräsident Steinmeier überreicht Finanzminister Lindner die Entlassungspapiere, wie auch anderen FDP-Ministern. Damit ist das Ende der Ampelkoalition offiziell.
Letzte Woche hat der Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner entlassen. Was hat zum Bruch geführt? Was heisst das jetzt für die aktuelle Regierung? Und wie geht es weiter? Das alles sagt uns heute Dominik Eigenmann. Er ist Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger in der neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Lohse. Hallo Dominik.
Salut Philipp.
Es gibt Leute, die sind großartig. Die sagen immer, nach vorne, auf die Barrikade. Alles nach mir. Aber die Welt ist nicht so, dass sie sich alles nur nach einem oder zweien richtet, sondern wir müssen schon miteinander auskommen. Wir müssen Kompromisse machen.
Mich macht die Situation, so wie sie sich entwickelt hat, tatsächlich betroffen, weil ich glaube, es hätte eine für unser Land bessere Option gegeben. Und ich habe mich hier in anderen getäuscht.
Dominik, letzte Woche hat Olaf Scholz die Finanzministerin entlassen, Christian Lindner. Aus der Schweiz ausgedacht, ist das fast so, als würde die Viola Amherd Albert Rösti entlassen. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das kann in Deutschland, dass der Kanzler einfach jemanden entlassen
kann. Das kann er auch nicht.
Ah.
Also das ist eigentlich nur umgangssprachlich richtig und wahr. Was alle schreiben, dass der Bundeskanzler einen Minister entlässt von einer anderen Partei. Tatsächlich kann er nur den Bundespräsident bitten, das zu machen an seiner Stelle. Aber dass er das kann machen, das ist doch bemerkenswert. Also, wobei, ich glaube, in fast jeder Regierung gibt es Möglichkeiten, wenn ein Regierungschef, und das ist ja eben der Unterschied natürlich zu der Schweiz, dass die Schweiz zwar eine Bundespräsidentin hat, aber die ist nicht wirklich die Chefin vom Bundesrat. Also zumindest nicht im Sinn, wenn man das in anderen Demokratien versteht. Und das aber die Hierarchie in Deutschland gibt, wie in den meisten anderen Ländern, kann der Regierungschef in der Regel auch Minister entlassen.
Und genau das ist passiert letzte Woche. Es hat schon länger gekriselt in der Ampelkoalition. Ich würde gerne jetzt kurz auf die zwei grössten Streitpunkte eingehen, die es in der Regierung gibt. Das erste ist das Heizungsgesetz. Um was ist da gegangen?
Ja, also man muss sich den Moment vielleicht auch noch vergegenwärtigen, wo das Heizungsgesetz dann ein Aufreger im ganz Deutschland geworden ist. Und zwar, Corona ist vorbei gewesen, das erste Kriegsjahr in der Ukraine ist vorbei gewesen. Und die Leute, die Menschen in Deutschland haben eigentlich nicht gedacht, dass es jetzt weitere Zumutungen braucht. Das hat nicht ziemlich gelangt mit dem. Und dann ist der Robert Habeck gekommen, der Wirtschafts- und Klimaminister, und hat gesagt, wir machen jetzt ernst mit der sogenannten Wärmewende. Also wieder so ein Exemplar aus der Familie der Wenden. Und da geht es einfach darum, dass man weiss, dass man in Zukunft eigentlich nicht mehr mit Gas und mit Öl heizen, sondern möglichst mit erneuerbaren Energien. Das ist keine neue Erkenntnis. Und dass man sollte anfangen, in Neubauten oder wenn jemand eine Heizung auswechseln muss, dass man sollte anfangen, Öl- und Gasheizungen nicht mehr zulassen. Das hat schon Angela Merkel, ihre letzte Regierung, beschlossen. Sie hat einfach gesagt, 2026 fangen wir mit dem an. Und der Robert Habeck hat dann gesagt, 2024 fangen wir mit dem an. Das Problem war, dass der Vorschlag, der auch im Koalitionsvertrag steht von diesen drei Parteien, also den Sozialdemokraten, den Grünen und der FDP, dass der Vorschlag vom Habeck in einer Form, wo noch sicher nicht gesetzt worden wäre, geleakt worden ist an die Presse. Von irgendjemandem, der Habeck böse wollen. Und von dort weg hat man den Habeck für einen Wahnsinnigen gehalten. Sind grüne Anliegen, sobald es konkret wäre, erledigt gewesen in Deutschland. Das Heizungsgesetz ist dann auch trotzdem gekommen. Und es wird trotzdem eine Auflage werden jetzt, dass, wenn jemand eine neue Heizung anschafft, dass es nicht mehr eine alte Öl- und Gasheizung kann sein. Also in der Sache hat die ganze Aufregung eigentlich relativ wenig beeinflusst. Und vielleicht ein letzter Punkt. Man muss sich ja bewusst sein, Öl- und Gasheizungen haben eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. Also wenn man jetzt damit anfängt, heisst das nicht, dass man bald die Wärmewende geschafft hat, sondern nur, dass man überhaupt einmal anfängt damit, damit man dann im Jahr 2045 oder so, wenn man eigentlich längst will, gänzlich klimaneutral sein, überhaupt auch in den Häusern Fossilfreiheit.
Du sagst, das Heizungsgesetz ist trotzdem gekommen. Was in der Öffentlichkeit übrig geblieben ist, ist aber der grosse Streit innerhalb der Koalition. Man hat in der Öffentlichkeit gesehen, wie fest die einander bekriegen können. Zum eigentlichen Bruch hat dann am Schluss aber etwas anderes geführt. Und zwar eine Schweizer Erfindung, kann man sagen, die Schuldenbremse. Wie genau ist die Schuld daran, dass die Regierung jetzt zerbricht?
Es ist so, dass die Regierung aus zwei Linken und einer wirtschaftsliberalen Partei, die hat eigentlich eine politische Geschäftsgrundlage am Anfang nur gefunden, weil der Olaf Scholz, der vorher, bevor er Kanzler war, Finanzminister war von Angela Merkel, weil Olaf Scholz gewusst hat, du, wir haben im Fall noch 60 Milliarden an Corona-Kredit, die wir nicht verwendet haben für Corona. Wenn wir die umwandeln in einen Klimafonds, also, dass man aus dem könnte Projekte finanzieren, Vorhaben finanzieren, die Klimawende voranbringen oder eben den Klimaschutz voranbringen. Wenn wir die 60 Milliarden für das haben, dann können wir sogar künftig die Schuldenbremse wieder einhalten, was Deutschland in der Corona-Zeit nicht gemacht hat. Also, in der Corona-Zeit war die Schuldenbremse ausgesetzt gewesen. Das war der Vorschlag von Olaf Scholz. Und der Christian Lindner, der neue Finanzminister war, also der Chef der FDP, der hat gesagt, ja gut, wenn es das braucht, wenn das möglich ist, dann machen wir das. Und was nachher aber passiert ist, ein paar Wochen später ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Russland hat die Ukraine überfallen. Das ist wieder ein Grund, die Schuldenbremsen auszusetzen im Jahr 2022. Und 2023 hat dann der Christian Lindner gesagt, relativ ultimativ, wir müssen zurück zu der Schuldenbremse, weil man sonst die Verfassung nicht einhalten. Und was dann passiert ist, ist, dass Oppositionsparteien gegen den Entscheid, die Corona-Kredit zu verwenden für Klimaanliegen, geklagt hat vor dem Bundesverfassungsgericht. Und am 15. November 2023, das Datum weiss ich deswegen, weil nachher alles anders war für die Regierung, hat das Bundesverfassungsgericht in Bausch und Bogen verworfen, dass man das Geld hat für die Zwecke dürfen benutzen, wo die neue Regierung sie für benutzt hat. Und ab dann hat im Grunde genommen die Ampel, wenn man die Regierung kurz nennt, wegen der Farbe der Partei, hat die Ampel keine Geschäftsgrundlage mehr gehabt, keine politische. Das heisst, von dort weg hat man nur noch um Geld gestritten und es ist klar gewesen, die Grünen und die SPD wären bereit gewesen, Schuldenbremse nochmal auszusetzen. Sie hat deklariert, dass eine Notlage vorliegt und dann könnte man die Schuldenbremse aussetzen. Und für den Christian Lindner wäre das ein Grund gewesen, die Regierung zu sprengen und die Regierung zu verlassen. Und das kann man aus seiner Sicht auch verstehen, weil das ist das wesentliche Versprechen gewesen, das er seinen Wählerinnen und Wählern gemacht hat. Es gibt keine neuen Steuern, es gibt keine höheren Steuern und die Schuldenbremse wird wieder eingehalten. Und auch am Schluss, wo die Regierung jetzt zerbrochen ist letzte Woche, ist dann formal um die Schuldenbremse gegangen. Tatsächlich ist der Grund aber gewesen, dass die FDP hat wollen raus aus der Regierung und nicht nochmal fast ein Jahr in der Regierung bleiben, weil schon jetzt in den Umfragen so tief gesunken ist, dass sie einfach Angst ums Überleben hat. Das ist der hauptsächliche Grund gewesen am Schluss, warum die Regierung zerbrochen ist. Und was denn die einzelnen Parteien gesagt haben, wer am Schluss wer entlässt, das ist eigentlich eher nebensächlich gewesen.
Er hat recht hässig reagiert, Lindner, kann man sagen, oder?
Ja, man kann aber auch sagen, dass der Scholz recht hässig reagiert hat. Also er hat dem Lindner, und das hat es in der bundesrepublikanischen Geschichte in dieser Form wirklich noch nie gegeben, er hat dem Lindner wirklich Schimpf und Schande nachgerufen, hat ihm gesagt, er hat sein Vertrauen mehrfach gebrochen, man hätte sich nicht können auf ihn verlassen und so fort. Also das sind schwere Vorwürfe gewesen, die der Scholz an Lindner gemacht hat. Und umgekehrt, der Lindner hat dann natürlich zurückgegeben. Der Lindner hat sich eher mehr zurückgehalten als der Scholz, muss man interessanterweise sagen. Aber gleichzeitig ist er jetzt natürlich schon Opposition. Das ist der Grund gewesen, warum aus der Regierung gegangen ist.
Zudem will es Schritt gehen in der Ampelkoalition. Jetzt mal abgesehen von dem. Und jetzt kann man ja ein bisschen Bilanz ziehen, weil es gibt sie ja bald nicht mehr. Wie gut ist sie denn gewesen?
Die Ampelregierung war keine gute Regierung gewesen, alles in allem. Es ist so, dass die Hoffnungen sehr gross gewesen sind, weil man hat genug gehabt in Deutschland von den grossen Koalitionen geführt von Angela Merkel, wo man schon gewusst hat, zwar Deutschland auf ihre Art sicher führt, aber auch viele Probleme einfach auf die Seite geschoben hat und ausgesessen hat. Und Sozialdemokraten, Grüne und FDP haben das Versprechen gemacht, dass jetzt Deutschland modernisiert wird. Und wenn man sich überlegt, wie weit sie mit der Modernisierung gekommen sind, muss man sagen, leider nicht sehr weit. Aber wenn man fair ist, dann muss man auch sagen, sie haben ein gutes erstes Jahr gehabt und ein historisch schwieriges erstes Jahr. Also, dass eine Regierung, die gerade neu gewählt ist, die sich überlegt, was sie alles will unternehmen, dass die als erstes damit konfrontiert sind, dass es wieder Krieg gibt in Europa, dass Deutschland auf einmal kein russisches Gas mehr hat, dass die Bundeswehr auf einmal merkt, die wäre für einen Krieg gar nicht zu brauchen. Wir brauchen hunderte von Milliarden, um sie wieder aufzurüsten. Und so fort. Also der Schock, den Olaf Scholz mit dem Wort Zeitenwende versehen hat, mit dem Schock umzugehen, das hat die Regierung ziemlich gut geschafft. Man muss auch sagen, dass am Anfang natürlich auch die Bereitschaft von der Opposition, das sind vor allem Christdemokraten, noch da war, der Regierung in wichtigen Punkten auch zu helfen. Also zum Beispiel das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr hätte es nicht gegeben, wenn die Christdemokraten nicht mitgemacht hätten dabei, weil für das braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Also das erste Jahr ist eigentlich ein recht gutes Jahr gewesen. Und nachher hat es eigentlich mit der Modernisierung müssen anfangen. Und dann ist das Heizungsgesetz gekommen. Das ist nicht nur das Problem gewesen, aus den Gründen, die ich gesagt habe, sondern das ist auch ein Verrat innerhalb der Regierung. Zumindest die Grünen, und nicht nur die Grünen, haben das so empfunden. Also jemand hat den Habeck auflaufen lassen und eigentlich die SPD und die FDP haben den Habeck auflaufen lassen. Und von dort ist alle Modernisierung schwierig geworden. Und wo dann noch das Geld gefehlt hat, das sind natürlich die ideologischen Widersprüche von der Regierung brutal zu Tage getreten. Weil die FDP kann nicht, also so wie die SPD nicht kann hinter der Sicherung vom Sozialstaat zurückgehen von ihren Wählerinnen und Wählern, oder die Grünen nicht hinter den Klimaschutz können zurückgehen, so kann die FDP nicht hinter die Schuldenbremse und keine neuen Steuern zurückgehen. Und dann war eigentlich das Amplament gewesen. Und 15. November 2023, ist fast ein Jahr her, und ich kann mich erinnern, ich habe da geschrieben, von dieser Ampel kommt nichts mehr. Und vor einem Jahr. Und so ist es gewesen. Es ist allerdings eben noch viel gekommen, extrem viel Streit. Also, ich habe noch nie eine deutsche Regierung erlebt, die so gestritten hat, mit Ausnahme vielleicht von der Regierung von Angela Merkel, dort mal mit der FDP, lustigerweise auch, 2009 bis 2013. Und das sind wahrscheinlich beide so ein bisschen mit die schlechtesten Regierungen in der letzten Zeit gewesen. Und das ist natürlich schon eine Katastrophe. Insbesondere auch, wenn man denkt, wo Deutschland steht. Vielleicht ein Wort dazu. Deutschland ist in einer schweren Wirtschaftskrise. Das Geschäftsmodell vom Exportweltmeister funktioniert nicht mehr richtig, aus verschiedenen Gründen. Und da muss man politisch schnell gegensteuern und den Unternehmen schnell Hilfe leisten. Und das ist in dieser Regierung nicht mehr möglich gewesen, weil die Rezepte, was man sollte machen, konträr gewesen sind und sich gegenseitig neutralisiert haben. Und da wird es jetzt noch ein Weile dauern, bis eine Regierung wirklich wieder handlungsfähig ist.
Das war meine nächste Frage, wie funktionsfähig ist denn jetzt die Regierung, wenn die FDP nicht mehr dabei ist?
Also sie hat keine Mehrheit mehr im Bundestag. Das ist selbstverständlich ein Problem. Es sind ganz viele Gesetze in einem Stadium, wo sie nur noch im Bundestag verabschiedet werden müssen. Das Kabinett hat sie schon verabschiedet. Es gibt einige Gesetze, wo es gut wäre, wenn es noch verabschiedet werden würde, und zwar nicht jetzt nur aus Sicht von der Grünen und von der SPD, sondern da sind auch die anderen Parteien der Meinung. Krankenhausreform zum Beispiel von Karl Lauterbach. Wenn die jetzt scheitert, nur weil es keine Mehrheit mehr gibt im Bundestag, dann kann der nächste Gesundheitsminister wieder von vorne anfangen. Rüstungsvorhaben, zum Beispiel auch Hilfe für die Ukraine, der Schutz vom Bundesverfassungsgericht gegen antidemokratische Parteien, die versuchen, das Bundesverfassungsgericht zu knebeln. Es gibt eine ganze Reihe von Anliegen, die eigentlich der Bundestag noch müsste verabschieden.
Stattdessen wird sich der Bundestag diese Woche mit dem Bruch von der Regierung beschäftigen. Es ist eine recht wüste Debatte zu erwarten. Es geht ja darum, wenn der Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellen soll. Zuerst, was ist das genau, die Vertrauensfrage?
Also, Vertrauensfrage ist im Prinzip ein disziplinierendes Instrument, das ein Regierungschef zur Verfügung hat, dass wenn er ein Problem hat mit einem wichtigen Vorhaben, dass er seine Koalition darauf einschwören kann, dass entweder er stimmt jetzt für das oder es gibt Neuwahlen und einen neuen Kanzler. Also, es ist das letzte Mittel, das ein Regierungschef hat, zu sagen, entweder sind noch bei mir oder wir sind gescheitert. Und so kann man natürlich Fraktionen schon disziplinieren. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind 5 Vertrauensfragen gestellt worden. Das ist nicht viel, seit 1949. 2 davon sind mit der Absicht gestellt worden, dass man die Vertrauensfrage verliert. Der berühmteste Fall von einer Vertrauensfrage, die gestellt worden ist, damit sie verloren geht, ist die von Gerhard Schröder 2005, wo er innerparteilich so unter Druck war, dass er gesagt hat, ich würde lieber Neuwahlen haben. Und das ist möglich gewesen, nur indem er, also weder der Kanzler kann den Bundestag auflösen, noch der Bundestag kann sich selber auflösen, sondern der Bundespräsident kann den Bundestag auflösen, wenn ein Kanzler vom Bundestag das Vertrauen entzogen bekommt und der Kanzler beim Bundespräsident beantragt, den Bundestag aufzulösen. Das ist so kompliziert gestaltet, wie ich es gesagt habe, weil man aus der Weimarer Republik gelernt hat, dass man vorsichtig sein muss mit Auflösungen vom Bundestag oder mit Abwahlen von Bundeskanzler, weil das kann riesiges Chaos auslösen. Und eine der Prioritäten der neuen Verfassung 1949 war, dass der Bundeskanzler eigentlich nicht abgewählt werden kann. Ausser, es gibt ein konstruktives Misstrauensvotum, also statt einem Bundeskanzler das Vertrauen aussprechen, wird ein neuer Bundeskanzler von einer anderen Partei mit einer Mehrheit gewählt, mit einer absoluten Mehrheit im Bundestag. So war es beim Wechsel von Helmut Schmidt, SPD, zum Helmut Kohl, CDU, 1983. Aber das ist die Vertrauensfrage.
Im Fall von Olaf Scholz wird es sehr aufs Erste rauslaufen, dass er die Frage stellt, sie verliert und dann gibt es Neuwahlen, oder? Das ist wahrscheinlich das wahrscheinlichste Szenario.
Ja, also das ist der Zweck. Also das Ziel von dieser Vertrauensfrage ist, dass es Neuwahlen gibt. Ein Automatismus gibt es nicht. Es ist so, dass wenn der Scholz die Vertrauensfrage verliert im Bundestag, dann geht er zum Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sagt, ich will, dass du das Parlament auflöst, weil ich habe keine Mehrheit mehr im Bundestag. Und da wird nichts mehr gut. Es ist keine andere Mehrheit in Sicht und da wird nichts mehr draus. Und Deutschland braucht eine Regierung. Und dann hat der Bundespräsident 21 Tage Zeit, 3 Wochen also, um den Bundestag aufzulösen oder nicht aufzulösen. Er muss es nicht machen. Aber in dem Fall, es hat ja auch vorher schon Absprachen gegeben, auch mit der Opposition, wird der Steinmeier nach wahrscheinlich 20 oder 21 Tagen den Bundestag auflösen. Und nachher müssen innerhalb von maximal 60 Tagen Bundestagswahlen stattfinden.
Und weiss man denn schon, wenn der Olaf Scholz das initiiert?
Nein, das ist im Moment die offenste Frage und auch die am meisten diskutiert. Also hat sich da eine wilde Debatte entspannt um die Frage, wenn soll denn jetzt eigentlich die Neuwahl stattfinden. Ich mache es kurz, weil nicht alles davon ist wichtig oder interessant. Aber die CDU, wo in der Umfrage doppelt so stark ist wie die SPD, wird so schnell wie möglich wählen. Im Prinzip wird März morgen Kanzler sein. Das wäre mir am liebsten. Weil dann kann nichts mehr schief gehen. Der Scholz hingegen, der braucht ein bisschen Zeit, um noch wieder in der Umfrage nach oben zu klettern. Er traut sich das auch zu. Das heisst, er will Neuwahlen eher rauszögern. Und das Problem ist halt, dass nur der Scholz den Prozess kann in Gang setzen. Also der Merz kann so viel brüllen, wenn er will. Er ist völlig machtlos. In dieser Frage. Und jetzt versucht er natürlich über die Medien und über die Öffentlichkeit Druck auf den Scholz auszuüben, dass die Neuwahl früher stattfindet. In der Sache, wenn man alles durchrechnet, ist es so, dass es gut ist, wenn man 100 bis 120 Tage hat vor so einer Bundestagswahl, weil unglaublich viele Sachen vorgekehrt werden. Also Parteien müssen alle Wahllisten machen an allen Orten. Man muss 650'000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer rekrutieren. Das ist heute nicht mehr so einfach wie früher. Also man braucht eine gewisse Zeit dafür. Und der Streit läuft jetzt noch zwischen der Opposition, also Friedrich Merz und Olaf Scholz. Und keiner will dem anderen natürlich einen Erfolg gönnen. Aber am Schluss wird zwischen Mitte Februar und Anfang März gewählt, bin ich überzeugt. Der Friedrich Merz wird aber eigentlich schon im Januar Kanzler sein. Möglichst am 19. Januar, einen Tag bevor Donald Trump in der USA-Präsidentschaft übernimmt. Aber Das ist, glaube ich, das wäre weder sinnvoll noch möglich.
Wenn wir jetzt vorher schauen, wie ist denn genau die Ausgangslage? Der Friedrich Merz ist jetzt schon erwähnt. Es gibt aber schon andere Leute, die auch gerne der Kanzler werden.
Ja, wir sehen gerade den wundersamen Kanzlerkandidatenvermehrung zu. Es kommt dann bald die nächste, das ist Sarah Wagenknecht. Das ist kein Witz, weil weder Alice Weidel von der AfD und der Robert Habeck von den Grünen, wissen Sie, heute braucht jede Partei, die halbwegs auf dem Zettel ist, braucht irgendwie einen Kanzlerkandidat. Weil sonst kommt man nicht in die grossen Wahlsendungen von der ARD und vom ZDF und so und hat nur Nachteile und die Medien reden nicht von einem. Darum versuchen jetzt alle ihre Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten im Vordergrund zu schieben und ich bin überzeugt, dass bald Sarah Wagenknecht sagt, ja, also ich muss natürlich auch Kanzlerkandidatin sein. Bin dann gespannt, wie ARD und ZDF darauf reagieren. Ich an ihrer Stelle würde Scholz und den Merz einladen und Schluss wäre. Allerdings für Diskussion wäre es natürlich interessanter, zu dritten, zu vierten oder zu fünften sein. Was wichtiger ist, glaube ich, als die Frage der Spitzenkandidaten, weil ich mir echt nicht vorstellen kann, dass die Deutschen nochmal Olaf Scholz wollen zum Kanzler wählen und deswegen das SPD stärker machen als die CDU. Wir müssen davon ausgehen, dass der neue Kanzler in Deutschland wird Friedrich Merz heissen. Und die Frage ist dann, mit wem kann er regieren? Und was wahrscheinlich geht, ist, was in Deutschland noch meistens geht, wenigstens national, dass die CDU wieder mit der SPD regiert. Also die sogenannte Grosse Koalition, die mittlerweile die kleinstmögliche Koalition ist. Nicht die kleinstmögliche, aber die kleinstmögliche, die noch eine Mehrheit hat. Oft national. Das wäre dann natürlich ohne Olaf Scholz. Also da bräuchte ich dann auch in der SPD eine neue Aufstellung. Aber jetzt sieht man schon, vor allem die FDP, wo ja aus der Regierung rausgegangen ist, um sich selber zu retten, die fängt jetzt einen Lagerwahlkampf an. Also die sagt, es muss nachher CDU, CSU und FDP-Regierung werden. Wenn die Wählerinnen und Wähler uns helfen, dann kann man endlich mal wieder eine Regierung bilden, die aus einem Lager kommt, statt wieder eine Regierung aus zwei Lagern, die sich dann wieder neutralisieren. Und politisch hat das natürlich einen gewissen Charme aus Sicht der Konservativen. Real elektoral ist es aus meiner Sicht absolut unmöglich. Ich wäre erstaunt. Ich muss sagen, die FDP wird es schwer haben, über 5% zu kommen, glaube ich. Und dann müssen wir über eine Koalition, eine schwarz-gelbe Koalition, also mit der CDU, CSU zusammen nicht reden. Die CDU, CSU hat aber natürlich auch noch die Möglichkeit, eine schwarz-grüne Regierung zu machen. Das ist aber eigentlich nur wichtig für die Verhandlungen mit der SPD und mit den Grünen. Sie können die SPD mehr unter Druck setzen, wenn es mit den Grünen auch gehen würde, als wenn das nicht möglich wäre. Tatsächlich regieren, wenn sie mit den Grünen nicht.
Vielleicht noch eine banale Frage. In dem der Olaf Scholz den Lindner entlassen hat, direkt oder indirekt, hat er wie auch sein eigenes Ende als Bundeskanzler eingeläutet mit grosser Wahrscheinlichkeit. Warum macht man so etwas?
Ja, weil halt, wenn ich es dort gesagt habe, also die FDP hat ihn so provoziert, dass er eigentlich nur noch die Wahl hatte, zwischen der FDP tritt aus der Regierung aus oder ich entlasse ihn. Und dann hat er gefunden, ja, dann ist es eigentlich für mich besser, wenn ich ihn entlasse. Und mit dem hat auch der Lindner kalkuliert. Und in dem Sinn hat er nicht die Wahl gehabt, zwischen gedeihlich weiter regieren oder jetzt die Regierung sprengen. Weil wenn das die Wahl gewesen wäre, dann wäre es keine Frage gewesen, dass er weiter regieren wollte. Er hat ja dem Lindner und der FDP das vergiftete Angebot gemacht. Ja, verabschiedet doch noch mit uns zusammen den Haushalt und dann schauen wir dann weiter, oder? Obwohl natürlich alle gewusst haben, wo sich in der Politik auskennen, dass wenn der Haushalt verabschiedet ist, braucht er die FDP nicht mehr. Dann kann er nämlich mit den Grünen bis in September einfach durchregieren. Also nicht durchregieren, aber zumindest regieren. Und das hätte Lindner natürlich auf keinen Fall wollen.
Du hast vorhin schon mal den Donald Trump erwähnt. Der Trump ist gewählt worden am gleichen Tag, wie die Regierung in Deutschland zusammengebrochen ist. Wenn man es jetzt so auf einer geopolitischen Ebene anschaut, wie wichtig ist es, dass Deutschland eine stabile Regierung hat, wenn jetzt die ganze Weltlage so ein bisschen sich am Verschieben ist?
Ja, für Deutschland ist es wichtiger als für die Welt. Deutschland ist nur eine Mittelmacht. Es ist das wichtigste Land in Europa, politisch, wirtschaftlich. Aber im Weltmaßstab ist Deutschland nur ein Akteur unter vielen anderen. Aber sagen wir so, Europa und die Europäische Union wird durch eine Regierung von Donald Trump in den USA erheblich unter Druck kommen, und zwar wirtschaftlich und politisch. Und sie wird immer wieder und wahrscheinlich sehr schnell in die unangenehme Lage geraten, dass sie sich muss entscheiden, ob sie eher jetzt mit den Chinesen etwas gegen den Trump unternimmt oder eher mit dem Trump gegen die Chinesen. Ob die Russen überhaupt denn noch eine Rolle spielen, wissen wir alles nicht. Wie es mit der Ukraine ist, wissen wir alles nicht. Also kurz gesagt, für die Position von der Europäischen Union ist eine handlungsfähige Regierung in Deutschland sehr, sehr wichtig. Das Problem ist vor allem, dass Frankreich auch keine handlungsfähige Regierung hat. Also Frankreich hat zwar eine Regierung, aber das ist eine Witzregierung im Sinn von, dass sie eigentlich so tut, wie wenn sie regieren würde. Tatsächlich hat Emmanuel Macron, also der Präsident, mehr oder minder noch die Fäden in der Hand, kann aber selber nicht mehr regieren. Also eine extrem schwierige Lage in Frankreich. Und dass die beiden wichtigsten Länder in Europa, wo eigentlich, ohne die man eigentlich keine europäische Politik so richtig kann formulieren, dass die eigentlich beide ausfallen, das ist schon ein erhebliches Problem. Und dann für Deutschland. Deutschland, hat es auch schon geschrieben, wird vor allem wirtschaftlich am stärksten unter Druck kommen von den USA, abgesehen von China. Und zwar, weil Deutschland ein Wirtschaftsmodell hat, das stark auf den Export ausgelegt ist. Und der Donald Trump will hohe Zölle gegen Import verhängen. Und da ist natürlich der am meisten betroffen, der am meisten exportiert. Und das ist zum guten Teil Deutschland. Und wenn man die Studien liest, die versuchen zu schätzen, wie stark die deutsche Wirtschaft könnte unter einem Handelskrieg, der von Donald Trump könnte ausgelöst werden. Also, weil wir reden ja von Gegenmaßnahmen von China und so fort. Also, wie stark Deutschland könnte von dem betroffen sein, die lehren einem ein bisschen das Grausen. Also, weil Deutschland wächst jetzt schon nicht mehr, also einziges von den grossen Industrieländern. Und wenn es schlimm kommt mit dem Handelskrieg, dann stürzt Deutschland die deutsche Wirtschaft ab. Und das ist dann ein Problem für ganz Europa, weil zum Beispiel an der deutschen Autoindustrie Tschechien hängt, Ungarn hängt, Slowakei, Polen hängt. Also das ist, hat eine enorme Ausstrahlung, dann, eine Krise von Deutschland und natürlich auch die Schweiz.
Danke, Dominik.
Ist gern geschehen.
Die Analyse von Dominik Eigenmann zum Regierungsbruch in Deutschland und andere Texte zum Thema, die wir sehr gerne verlinken. Das weiss ich sehr, die aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Diese Folge hat Media Gabatuller produziert. Ich heiße Philipp Lose und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.